Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Ich will genau sein, es ist die 111. Folge, also eine Schnapszahl, könnte man sagen. Ja, und wir wollen uns heute nicht mit Schnaps beschäftigen, sondern natürlich auch wieder mit einer Sportart. Und wenn ich wir sage, dann bin ich gleich beim nächsten Thema. Meine geschätzte Kollegin Olivia Best ist heute verhindert. Woran das liegt, wird sie uns bei der 112. Folge schildern und erklären. Aber es wird nicht weniger spannend. Das kann ich Ihnen versprechen, meine Damen und Herren. Wir verlassen den Wintersport, waren ja zuletzt auch wieder beim Biathlon. Ich möchte an der Stelle noch an etwas erinnern, was uns natürlich auch sehr getroffen hat. Am 20. Februar ist Andi Brehme, der deutsche Fußballnationalspieler, wir kennen ihn alle als Weltmeister von 1990, verstorben. Und auch wir wollen sozusagen auch an ihn erinnern in dieser Form und sind der Meinung, dass das auf jeden Fall Erwähnung finden muss an dieser Stelle. Ja, wir wollen aber auf einen neuen Sport gucken. Wir wollen auf eine Sportart gucken, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und dabei erinnere ich mich an den 12. Mai 2020. Da haben wir nämlich die erste Podcast-Folge vor ja nicht ganz 4 Jahren aufgenommen. Und unser erster Gast war der Manager von Borussia Düsseldorf, Andreas Preuß. Ja, und wir wussten damals noch nicht, was für eine Geschichte mit diesem Podcast dann sich durch das Land ziehen wird. Und wir mittlerweile in über 40 Sportarten unterwegs sind und so viele Gäste, ich würde sagen, es sind so 130 an der Zahl bisher gewesen, in unserem Podcast begrüßen durften. Und heute haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast hier in dieser Runde, in dieser 111. Ausgabe. Er ist 27 Jahre alt und derzeit die Nummer 11 der Weltrangliste. Er wurde in Nürtingen, das ist Baden-Württemberg, geboren, darüber wird zu sprechen sein. Und sein Vorbild ist der Schweizer Tennisspieler Stan Wawrinka. Sein Verein ist der Tischtennis-Rekordmeister und damit wissen Sie auch, um welche Sportart es sich heute dreht, Borussia Düsseldorf. Er ist Panholder-Spieler und wurde 2022 erstmals Europameister im Einzel, also er ist amtierender Europameister im Tischtennis. Und bei der WM 2022 mit der Mannschaft holte er Silber und zuletzt gab es auch eine Mannschafts-WM, da wurde die deutsche Mannschaft Fünfter. Ja, und er zählt heute zu den Spitzenspielern im deutschen Tischtennis, aber auch im internationalen Tischtennis. Ja, 11. Platz in der Weltrangliste, das ist auf jeden Fall top. Und vor diesem Hintergrund freuen wir uns natürlich, darüber unter anderem mit ihm zu sprechen. Seine Hobbys sind unter anderem japanische Zeichentrickfilme, auch darüber wollen wir natürlich reden, und Musik. Naja, und jetzt müsste hoffentlich die Leitung stehen und er müsste uns hören. Und ich sage herzlich willkommen im Sportpodcast-Einwurf. Dank you. Moin, moin.
Hi, servus.
Hallo, Dank. Ich hoffe, du kannst mich gut hören und die Vorstellung war soweit korrekt.
Ja, ich verstehe dich einwandfrei. Ganz, ganz kleine Korrektur. Bei der Weltrangliste bin ich aktuell die 10. Also, aber da, die wird wöchentlich geupdatet, da kann man schon mal durcheinander kommen.
Ja, das ist natürlich extrem wichtig, weil die Top 10, da will man ja dabei sein. Insofern vielen Dank für die Ergänzung. Sehr, sehr gute Geschichte. Ja, vorab, ich habe es angesprochen, du bist in Nürtingen geboren. Ja, das ist ja mehr oder weniger schon Schwabenland. Wie viel Schwabe steckt in dir?
Darauf werde ich oft angesprochen tatsächlich. Und ich würde mich schon selber auch als Schwabe identifizieren. Also ich glaube, ich sehe jetzt nicht aus wie der gebürtige Schwabe, aber ich bin sehr, sehr gerne immer, wenn ich mal zu Hause bin, zu Hause und genieß die Zeit dort, fühle mich da auch einfach wohl. Also ich muss schon sagen, ich identifiziere mich damit auch ein bisschen, aber ja, natürlich sehr, sehr schön, weil ich habe beim Ort, wo ich aufgewachsen bin, natürlich nur schöne Erinnerungen.
Ja, was sozusagen, was ist so das Schwäbische an dir? Ist es das Essen oder was ist das irgendwie? Gibt es Eigenschaften? Die Schwaben, die sind ja, glaube ich, sehr sparsam, wenn man das so sagen darf.
Ja, genau, also das höre ich auch oft, dass die Schwaben ja sparsam, das ist ein gut positives Wort und nee, aber ich glaube vor allem, ich esse auch gerne Schwäbisch, also Spätzle oder Maultaschen esse ich sehr, sehr gerne, vor allem Maultaschen. Super. Ja, also da sehe ich mich immer wieder.
Sehr schön. Ja, und ich würde gerne noch ein anderes Thema zum Beginn aufgreifen, weil das vielleicht viele Hörerinnen und Hörer gar nicht so richtig einschätzen können. Du bist ein Panholder-Spieler. Dein Vater selbst ist auch Panholder-Spieler und du bist der erste deutsche Nationalspieler, der sozusagen als Panholder-Spieler in die deutsche Nationalmannschaft gekommen ist. Ist das aus deiner Sicht was Besonderes? Also wirst du da auch oft drauf angesprochen?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr oft Gesprächsthema tatsächlich auch, weil auch ja, im internationalen Tischtennis, jetzt nicht nur in Deutschland, die Spielweise sehr, sehr rar geworden ist. Also schon die letzten 2, 3 Jahrzehnte, würde ich sagen, oder 2 Jahrzehnte, kann man sagen, gab es immer weniger, und aktuell sind auf den Top 100 der Welt gibt es drei Pendler-Spieler insgesamt. Aber ganz lustige Anekdote dazu: sind von den drei Top 10, von den drei Pendler-Spielern 2 in den Top 10. Also die Quote ist nicht schlecht, aber trotzdem natürlich unfassbar speziell, also selbst.
Ja, sehr gut. Vielleicht erklären wir noch mal kurz der Unterschied, worin er besteht. Das liegt ja vor allen Dingen eben an der Griff- oder an der Schlägerhaltung. Kannst du es vielleicht mal kurz beschreiben, auch für die Hörerinnen und Hörer?
Ja, das ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Ist, ja, wie der Name sagt, bei Shake Hand hält man den Schläger mehr oder weniger, wie wenn man jemand die Hand schüttelt. Und beim Pendler Grip ist es eher, wie wenn man einen Stift hält. Also man kann sich ganz einfach vorstellen, wie man schreibt. Also vorausgesetzt, man schreibt normal mit der normalen Griffhaltung, dann ist das auch mehr oder weniger, wie ich den Schläger halte. Und das sieht natürlich ganz anders aus und hat natürlich andere Eigenschaften. Und so spiele ich oder halte ich den Schläger beim Tischtennis.
Ja, und man sagt ja auch so ein bisschen, also gerade für Laien oder für Amateure, ist das Spiel mit dem Panholder, mit der Panholder-Griffhaltung eher so ein bisschen ein Nachteil für die Rückhand. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, das wurde früher so, ja, kommuniziert oder vermittelt. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr alter Trugschluss mittlerweile. Man hat die moderne Rückhand eingeführt, auch im Penholder-Bereich. Da gibt es Haufen Leute, die das ja fast schon, ja, unter der Welt, in der Weltspitze schon etabliert haben, wo man schon sagt, mit Penholder hat der Spieler eigentlich schon die beste Rückhand der Welt fast gehabt damals oder jetzt immer noch aktuell. Und da gibt es auch schon extreme Beispiele. Deswegen ist es auf jeden Fall kein Nachteil mehr.
Ja, und ein Beispiel bist du ja selber, muss man ja sagen,
Ja.
Weltklasse Rückhand. Nichtsdestotrotz, abschließend zu dem Thema, hat man dir also als Kind oder irgendwann auch mal gesagt, Mensch, spiel doch Shake Hand? Also gab es da mal irgendwie so die Überlegung oder war das nie ein Thema?
Nee, das war eigentlich nie ein Thema. Ich habe sogar tatsächlich angefangen mit Shake Hand und habe dann auch Pendler geswitcht, weil ich, jetzt ist das Lustige, mit Shake Hand tatsächlich Probleme bei der Rückhand hatte und dann mit dem Pendler Griff mich da deutlich besser zurechtgefunden habe. Deswegen ist der Weg von mir andersrum gewesen, wegen den Problemen bei der Rückhand im Shake Hand Grip, und die habe ich dann lösen können, zum Glück mit dem Pendler Grip. Also auch sehr skurrile Geschichte, ja.
Super, super. Ja, jetzt bist du seit 2021 bei Borussia Düsseldorf, dem Rekordmeister, unter Vertrag. Warum bist du da hingegangen?
Ja, ich glaube, das war für mich damals, ich habe davor 5 Jahre, glaube ich, beim Verein ASV Gummersbach gespielt, auch dann etablierter Bundesliga-Verein, aber immer noch die ersten, der Verein war 6 Jahre in der Bundesliga, davon habe ich 5 in der Liga, in dem Verein verbracht, und das war dann einfach zum Rekordmeister zu Borussia Düsseldorf, war da einfach der nächste Karriereschritt. Ich glaube, für alle anderen, ich glaube, im Fußball könnte man das so ein bisschen vergleichen mit, das ist so, ja, der Sprung dann zu FC Bayern München. Ich meine, Borussia Düsseldorf wird ja auch oft mit Bayern München verglichen, was die Titel angeht und alles. Und das ist auch vom Standing her genau das Gleiche. Und ich glaube, das ist dann in dem Fall einfach der nächste Karriereschritt, wie ich schon erwähnt, der auch, ja, wo man dann auch dauerhaft und regelmäßig um die Titel mitspielt und dann auf absolutem Weltklasse-Niveau auch in der Liga dann performen muss.
Ja, du sprichst das an. Also das Bayern München des Tischtennis, Borussia Düsseldorf, wo ja auch das Tischtenniszentrum das Deutsche ist, sehr, sehr viel getan wird, auch in allen Bereichen, ob das Nachwuchs ist, ob das eure Rolli-Teams sind. Inklusion ist ein Riesenthema. Also Borussia Düsseldorf ist da wirklich ein Vorzeigestandort und du sprichst die Bundesliga an. Da seid ihr im Moment nur Zweiter. Woran liegt das?
Ja, ich meine, die Liga ist extrem, extrem ausgeglichen. Saarbrücken ist unser ewiger Konkurrent, die, glaub, ja, nicht glaubt, sondern die aktuell auf dem ersten Tabellenplatz verweilen. Aber da wir ein Playoff-System spielen in der Liga, heißt es, dass die ersten 4 Mannschaften sich dann fürs Halbfinale qualifizieren und dann für ein weiteres Finale dann sich um den Titel streiten. Und das ist auf jeden Fall unser erstes Ziel, dass wir diese Playoffs erreichen, und dann geht es ja erst richtig los um die Titelkämpfe. Und da waren wir die letzten 2 Jahre sehr stark. Da haben wir zweimal den deutschen deutschen Meistertitel geholt. Also bin ich auch mit unserer aktuellen Platzierung Nummer 2 in der Tabelle, bin ich da zuversichtlich, dass das noch eine gute Saison wird für uns.
Da muss man sich keine Sorgen machen. Du sagst es, am Ende geht es dann in einem Endspiel, einem Finale um die Wurst. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenspektakel, immer auch für Tischtennisfans in Deutschland, dieses Finale der Bundesliga, wo man drauf hinfiebert. Borussia hat jetzt schon weit über 50 Titel gewonnen. Ich glaube, es sind mittlerweile an die 60 Titel. Das heißt aber auch so ein bisschen der Druck, dass wir vergleichen das, oder wir haben es ja gerade schon mit Bayern München verglichen, dass man eigentlich auch an Titeln gemessen wird. Spürst du das bei Borussia?
Absolut. Ich glaube, wir werden natürlich an Titel gemessen und das ist natürlich auch ein Grund, wieso man dann auch nach Borussia Düsseldorf wechselt, weil man auch um die Titel spielen möchte, auch mit dem Druck umgehen möchte, weil unter Druck lernt man auch viele Sachen und ich glaube, auf jeden Fall ist das ja ein ständiger Bestandteil auch die Identität kann man ja auch so ein bisschen sagen. Zu Borussia Düsseldorf, dass man dann immer um die Titel mitspielt, immer Druck hat und auch immer performen muss. Aber ich glaube, jeder Topspieler, jeder Spitzenspieler möchte dahin und deswegen ist das für uns ja Segen und Fluch zugleich.
Ja, interessant. Du spielst zusammen unter anderem mit Timo Boll, wer kennt ihn nicht, oder dem Schweden Anton Kjellberg, der sich ja mittlerweile auch zu einer festen Größe in der Bundesliga entwickelt hat, eine tolle Bilanz spielt. Wie ist die Atmosphäre bei euch? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Wie ist so das Klima in dieser Mannschaft, die ja auf der einen Seite international ist, auf der anderen Seite eben ja aber auf diesem Weltklasse-Niveau zusammengekommen ist?
Ja, also auf jeden Fall bei uns, die Atmosphäre ist sehr, sehr gut. Das ist auch jetzt nicht einfach nur dahergesagt, sondern die ist wirklich sehr, sehr gut. Wir verstehen uns alle super miteinander, haben ja guten Team-Spirit und wir können da natürlich vorneweg mit unserem Leader Timo, der jetzt auch einfach ja, die Erfahrung und die Ruhe da mit reinbringt in die Mannschaft, als auch mit den anderen Spielern haben wir da eine super, super Verhältnis. Der Verein tut auch alles dafür, dass für uns alles, ja, alles in die Wege gelegt wird, was wir brauchen, um die Top-Performance zu bringen. Also da können wir uns echt nicht beschweren, weil der Verein ist hochprofessionell aufgestellt. Und genau, dann ist auch einfach auch wichtig, wenn man dann um diese ja, Titel mitspielt oder bei den Titelkämpfen dabei ist, dass es dann da auch innerhalb der Mannschaft alles gut funktioniert, weil am Ende geht es um jeden Prozent und das muss man dann knallhart auch ausnutzen oder beziehungsweise da muss auch alles dann funktionieren, auch die Chemie in der Mannschaft.
Ja, meistens gibt es ja in jeder Mannschaft so einen Spaßvogel. Wer ist das bei euch?
Ja, also Spaßvogel ist natürlich immer gut, wenn man den hat. Ich glaube, die sind alle ziemlich, ja, Sportler sind ja allgemein, kann ich glaube ich sagen, ein bisschen lockerer unterwegs. Die sind da alle eigentlich ziemlich entspannt und haben da auch immer viel Spaß miteinander. Aber so richtigen Spaßvogel kann ich jetzt nicht rausnehmen. Aber unser alter Teamkollege, der vor 2 Jahren noch mit uns gespielt hat, der Christian Kaser, der war, wenn der noch spielen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, dass er es ist.
Okay, ja, Christian ist gewechselt. Da bleibt natürlich trotzdem noch Kontakt. Ihr seht euch auf internationalen Turnieren. Dir sagt man nach, dass du sehr akribisch bist, sehr, sehr akribisch arbeitest. Stimmt das?
Ja, also ich glaube natürlich, ja, ein schöner Ruf, ein schönes Image, das ich da habe, aber ich glaube, jeder Spieler, der auf diesem Niveau spielt oder spielen möchte, arbeitet sehr, sehr akribisch an sich und ist sehr, 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 sehr ehrgeizig und sehr fleißig. Ich glaube, das Attribut gehört zu allen Spielern von uns. Da kann ich keinen rausnennen, der es mit Faulheit geschafft hat, da zu sein, wo er ist. Tischtennis ist eine sehr ja, trainingsintensive Sportart, wo man auch viel investieren muss, Zeit, Körpereinsatz und auch vieles mehr, um gut zu werden. Natürlich mache ich das auch und vielleicht sehen das andere Leute auch so. Und das ist auf jeden Fall etwas, was meinen Weg auch ausgezeichnet hat, aber auch für viele andere natürlich so genau das Gleiche ist.
Ja, euer Trainer in Düsseldorf ist ja der Holländer Danny Heist, der selber Nationalspieler geworden. Er macht das schon eine ganze Zeit. Ist er ein harter Hund?
Ja, also Danny, ich glaube, Danny findet da eine gute Balance zwischen ja, hart sein, als auch uns die Freiräume geben. Wie schon gesagt, am Ende, ich glaube, Timo oder auch Anton und ich, auch jetzt, die jetzt ein bisschen mehr Erfahrung haben in der Liga, als auch in unserer Karriere selbst, da muss man uns, glaube ich, nicht mehr so an der starken Leine führen, weil wir auch selber wissen, was für uns gut ist und was nicht gut ist. Wie schon gesagt, wir sind alle auch sehr, sehr ehrgeizig und akribisch. Danny hat früher aber auch in Interviews öfters mal gesagt, dass man Anton und mich manchmal so eher ein bisschen bremsen muss, dass man nicht zu viel macht. Aber das ist natürlich trotzdem wichtig. Ich glaube, Danny hat da in beide Richtungen eine gute Balance, auch für die jüngeren Spieler oder für die Nachwuchsspieler, die Talente, die dann zu Borussia kommen. Und da hat er auf jeden Fall ein gutes Gespür. Ich meine, er ist auch schon sehr, sehr lange bei Borussia unterwegs und auch sehr erfolgreich.
Ja, absolut. Immer noch sehr, sehr ehrgeizig. Ich durfte mal mit ihm Fußball spielen. Und selbst
Ja.
da hat man gemerkt, dass er immer noch sehr, sehr ehrgeizig ist. Nichtsdestotrotz, welche Rolle spielt denn auch so ein Trainer in so einem Bundesligaspiel beispielsweise an der Bande? Ich meine, Danny, der sieht ja alle Spiele, sitzt da, er betreut euch, er betreut dich. Wie wichtig ist die Rolle von Danny da an der Bande auch für dich in der Liga?
Also Trainer ist ja allgemein immer sehr, sehr, ja, ich glaube, wichtige Position in jeder Sportart, kann ich fast sagen. Kann man, glaube ich, fast sagen. Sicher ist auch in dem taktischen Aspekt natürlich nochmal extrem hervorzuheben. Einmal, was die Mannschaftsaufstellung betrifft. Wir spielen ja auch ein Mannschaftssystem, wo nicht jeder gegen jeden spielt, sondern nur ausgewählte Spieler gegeneinander spielen, die je nachdem, wie die aufgestellt wurden, da fängt es dann auch schon an mit der, ja, der Taktiererei. Dann natürlich während der Satzpause zwischen den ja, Sätzen wird da auch, werden da auch viel Tipps gegeben und Taktiken dann, die natürlich auch öfters mal beim Spiel Sieg oder Niederlage entscheiden können. Und dementsprechend ist ein Trainer und auch Danny in dem Fall schon wichtig für uns, auch für mich.
Klar, also ich wollte auch in keinster Weise die Wichtigkeit des Trainers in Frage stellen, sondern ich wollte gerne in die Situation nochmal so reingehen. Also man hat da eine Minute Zeit in so einer Satzpause und jetzt sagt der Danny dir nochmal so zwei, drei Dinge. Kannst du das so aufnehmen und umsetzen? Also wie gut kommt das an und wie sehr erinnerst du dich vielleicht sogar im Spiel an das, was er dann sagt?
Je nachdem, also es ist natürlich, desto nervöser und desto wichtiger die Situation, desto schwieriger ist natürlich ist es auch, viele Informationen aufzunehmen. Allerdings muss man natürlich für sich auch immer die richtigen Sachen rausfiltern, was jetzt richtig ist, was man jetzt umsetzen kann. Danny kann ja auch nicht wissen, was ich jetzt genau brauche oder was auch genau richtig ist. Und man muss dann selber dann für sich dann herausfinden, okay, das war ein sehr guter Tipp, das werde ich jetzt umsetzen und das kann ich probieren. Das sind alles Sachen, die lernt man auch mit der Erfahrung dann mit. Und genau, wie du sagst, man hat ja nur eine Minute und jeder weiß, wie schnell eine Minute vorbeigehen kann. Und da nochmal hier um die Gott und die Welt zu reden, reicht da auch nicht. Deswegen sind da meist oft diese ein, zwei entscheidenden Tipps oder auch manchmal ist es auch einfach ein bisschen Mut zu sprechen, in meinem Fall vielleicht, oder Selbstvertrauen geben. Auch mal genauso wichtig als eine Taktik. Und da kann man die, ja, in jederlei Hinsicht kann man das im Spiel dann benutzen. Nur wenn man es benutzt und noch aufnahmefähig ist.
Ja, sehr interessant. Nun hast du ja, wenn wir genau ausnehmen, zwei Trainer. Denn es gibt noch den Bundestrainer, Jörg Roßkopf, und auch Rossi betreut dich ja in der einen oder anderen Situation. Wie greift das ineinander? Also das, was da im Verein als Trainings, ich sag mal, Situation passiert und in der Nationalmannschaft?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Danny ist natürlich unser Vereinstrainer und Rossi ist ja unser Bundestrainer. Und er sieht uns zum Beispiel bei den ganzen internationalen Wettkämpfen, als auch bei ja, den internationalen Turnieren oder auch im alltäglichen Training, genauso wie Danny auch. Und da gibt es natürlich einen regen Austausch zwischen den Trainern, als auch zwischen uns, den Trainern und den Spielern. Und da, ja, das ist einfach wie im Fußball zu vergleichen. In der Nationalmannschaft wird man von, ja, jetzt aktuell Nagelsmann betreut und dann in der Liga von einem Vereinstrainer. Also da kriegt man dann verschiedene Seiten, verschiedene Aufgaben oder verschiedene Tipps zu verschiedenen Situationen, weil Liga ist ja auch nicht gleich internationaler Wettkampf und andersrum auch nicht.
Klar. Und merkt man einem Rossi an, dass er ein erfahrener, ganz erfahrener Trainer ist? Ich meine, der hat ja auch schon viel erlebt. Wir alle erinnern uns an seinen Weltmeistertitel mit Speedy. Das ist natürlich das, was wahrscheinlich viele noch erinnern, weil es schon ein bisschen länger her ist. Merkst du das, dass da also auch nochmal eine ganze Portion Erfahrung auch von ihm in die Nationalmannschaft fließt?
Ja, auf jeden Fall. Rossi ist ja ein gigantischer Glücksfall für den DDB mit seiner Expertise und auch mit seiner Erfahrung, die er da mit sich bringt. Ich weiß auch, Rossi hat mich zum EM-Titel in München 2022 betreut, hat er mir auch noch sehr viele hilfreiche, wichtige Tipps am Vorabend vor dem Finale gegeben, die mir dann auch einfach ja, Zuversichten auch einfach wichtig waren für mich, weil es war mein erstes EM-Finale. Rossi ist durch das gleiche gegangen, halt auch, ist auch Europameister geworden und wusste dann wahrscheinlich ganz gut, wie es mir vorgeht gerade, und hat mir dann wirklich gute Tipps nochmal gegeben und mich dann gut aufs Spiel eingestimmt. Und ja, wie du es erwähnt hast, das sind einfach Erfahrungswerte, die Rossi dann mitbringt, weil er selber auf diesem absoluten Spitzenniveau gespielt hat. Und da habe ich als Spieler dann auch großes Vertrauen in dem, was er dann zu mir sagt.
Super. Ja, jetzt haben wir schon viel über den Trainer, über die Trainer gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal mitnehmen in die Trainingswoche. Wie sieht denn so eine normale Trainingswoche aus? Wir werden gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, dass es eigentlich gar keine normale Woche gibt, weil ihr ja auch viel unterwegs seid. Aber so insgesamt, wie viele Einheiten gibt es so in der Woche, wenn es einigermaßen normal läuft? Und wo finden die statt? Wie viel ist da am Tisch?
Also eine ganz ideale Trainingswoche, wenn ich die beschreiben müsste, oder wie ich, ja, wenn ich Zeit habe, trainiere, wenn ich körperlich natürlich auch fit bleibe, ist, ich bin Montag zweimal am Tisch. Also ich trainiere Montag zweimal Tischtennis. Die Einheiten gehen dann von 9:30 Uhr bis, ja, circa 12 Uhr und nachmittags von 16 bis circa 18:30 Uhr. Da sind wir, ja, lange Zeiten in der Halle, fahren da eine hohe Intensität. Und oft wird am Abend, also am Montag, würde ich abends auch noch separat eine Stunde Athletiktraining, also Krafttraining machen im Kraftraum oben. Das wird dann so direkt im Anschluss vom Training dann weitergehen, nahtlos, nahezu. Und da merkt man auch schon direkt, ich bin viele Stunden in der Halle und im Zentrum. Das ist der Montag. Dienstag würde ich auch nochmal zweimal Tischtennis trainieren. Genau die gleichen Zeiten, die Zeiten bleiben immer gleich. Mittwoch würde ich dann wahrscheinlich nur einmal trainieren, vormittags, auch 9:30 Uhr bis 12 Uhr, dann habe ich einen Nachmittag frei. Da würde ich dann nichts machen. Donnerstag geht das gleiche wieder von vorne los, zweimal Tischtennis, einmal Krafttraining, wieder Montag, Freitag zweimal, und das Wochenende würden wir dann immer ein bisschen, ja, spontan oder je nach Situation ein bisschen anpassen, ob man da einmal trainiert am Samstag und Sonntag gar nicht, oder manchmal trainiert man Samstag einmal, Sonntag einmal. Und lässt dann so ein bisschen ausklinken, da ist so ein bisschen Spielraum da. Also je nachdem, wie müde oder wie fit man noch ist, oder ja, wie die nächsten Wochen auch aussehen, da muss man ja auch ein bisschen dem gegenüber Tribut zollen, um da dann dementsprechend trainieren oder nicht trainieren zu können,
Ja, das klingt schon anstrengend, wenn du das so beschreibst.
ja.
Wie ist denn das mit den Trainingspartnern? Also klar trainiert ihr mit den Mannschaftsmitgliedern. Ist es aber auch so, dass aus anderen Clubs oder auch aus dem internationalen Umfeld durchaus auch Trainingspartner nach Düsseldorf kommen oder du irgendwo hinfährst? Ist das Usus?
Ja, also wir oder ich persönlich, beziehungsweise lebe ja in Düsseldorf, also da, wo auch das Deutsch-Tischtennis-Zentrum ist. Wir trainieren hier in der, ja, auch als Nationalmannschaft zusammen. Hier wohnen auch andere Nationalspieler und auch dementsprechend andere Spieler von anderen Vereinen. Die trainieren dann alle, ja, in der gleichen Trainingsgruppe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Anton trainiere, klar sind wir Mannschaftskollegen in Borussia, aber international sind wir natürlich Gegner, weil ich für Deutschland spiele und er für Schweden. Und da trainieren wir alle dann zusammen, also die Trainingspartner. Deswegen sagt man auch mal, wir haben eine gute Trainingsgruppe vom vielen mit vielen guten Spielern gepickt, und mit denen trainieren wir dann auch zusammen. Ja.
Ja, und du sagst gerade, du gehst natürlich, das ist natürlich, aber das ist in deinem Niveau normal, auch in den Kraftraum. Wie hält sich das so die Waage? Also wenn man sich so die hohe Geschwindigkeit und die Wahnsinnsreaktionen anschaut von so Rallyes auf dem Weltklasseniveau, die ihr spielt, wie viel Kraftraum verträgt da so ein Spieler in der Weltspitze?
Durch die Kraftraum oder durch die Krafttrainings?
Sowohl als auch. Also du sprachst gerade von Kraftraum.
Ja, also für uns natürlich, ich glaube, jede Sportart, wenn ich das, wie ich das objektiv beobachte, ist athletischer geworden, im athletischen Bereich deutlich besser geworden. Da wird jetzt professioneller, intensiver, als auch mehr drin gearbeitet, und das ist auch im Tischtennis der Fall. Die Rallyes werden anstrengender, der Plastikball ist größer und härter und schwerer geworden. Das macht es natürlich auch für uns ein bisschen schwieriger, den Ball zu beschleunigen. Du brauchst schon eine gewisse Kraft, um dem Ball richtig Qualität geben zu können. Ob Spin oder Power ist, ist dann egal, aber da brauchst du auch Kraft, und die fängt dann auch von den Beinen bis in Po, bis im Rumpf. Da brauchst du eigentlich alles, und da kann man sich vorstellen, dass auch dass der Muskel eigentlich nur wächst, wenn man Eisen anfasst. Und dem müssen wir auch Tribut zollen und sind dann dementsprechend auch auf dem Kraftraum. Also ich war früher, noch vor, ja, wenigen Jahren, war ich noch viel mehr im Kraftraum, würde ich sagen, weil ich da auch noch sehr dünn war. von der Statur her und da einfach ein paar Kilos mehr haben wollte, um die dann ja auch effektiv am Tisch einsetzen zu können, weil ich war schnell, aber mir hat so ein bisschen gefühlt selber die Durchschlagskraft gefehlt und die habe ich mir dann auch durch Kraftraum geholt, logischerweise.
Ja, ja. Nun gibt es ja über den Kraftraum und über das klassische Training hinaus auch Trainingsroboter. Die stehen auch in vielen Vereinen, da wird mittrainiert. Spielt das bei euch auf eurem Niveau auch eine Rolle oder sind Trainingsroboter da eher nicht hilfreich?
Also das ist ja immer ein interessanter Punkt. Ich glaube, Timo trainiert ab und zu immer noch mit dem Roboter, wenn er keinen Trainingspartner hat. Wir jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, wie schon gesagt, haben das Glück, von einer starken Trainingsgruppe zu haben, zur Verfügung zu haben, sodass sie eigentlich nicht auf Roboter zurückfallen müssen. Aber jetzt so in Timos Fall oder auch damals Wladimir Samsonow, der auch jetzt nicht immer einen Trainingspartner hatte, der dann einfach mit Robotern trainiert, also nicht mit Robotern, sondern mit einer Ballmaschine. Und das hat auch, wie man bei den beiden sieht, auch ganz gut funktioniert. Ist auf jeden Fall eine gute Sache auch. Also es ist besser, auf jeden Fall mit der Ballmaschine zu trainieren als gar nicht.
Ja. Und Stichwort Ballmaschine, da gibt es ja dann auch noch so ganz spezielle Dinge. Ich selber bin ja auch Tischtennisspieler, kann fast sagen gewesen, aber habe auch mal versucht, ein bisschen mehr zu trainieren. Und da war man ja immer fasziniert, wenn es Leute und Trainer gab, die den Ball unheimlich schnell und gut einwerfen konnten, mit Schnitt, ohne
Ja.
Schnitt. Wie ist das auf deinem Niveau? Also gibt es irgendwie einen Lieblingstrainer jetzt oder Zuspieler, der besonders gut die Bälle einwirft bei euch?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist natürlich, da bist du auch schon sehr Experte in dem Fall. Wir haben natürlich mit dem Trainer jetzt, der heißt Zhu Shaoyong, auch schon lange beim Deutschen Tischtennisbund in der Nationalmannschaft davor, früher Assistenztrainer von Jörg Roßkopf, also von Rossi und auch da war eine Zeit lang Jugendnationaltrainer. Er ist natürlich, so nennen wir ihn immer, der Beste am Balleimer. Er wirft die Bälle sehr, sehr schnell und präzise ein, auch mit verschiedenen Spins in alle Richtungen. Also das ist einer, mit dem wir alle gerne trainieren, auch wenn es sehr anstrengend ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was viel Qualität in unser Training bringt und uns auch immer weiterhilft.
Super, super Titel, der Beste am Balleimer, finde ich
Ja.
herrlich. Ja, nun will ich gerne noch mal ein Thema beleuchten, was vielen vielleicht auch nicht so ganz klar ist. Es gibt ja nicht nur Mannschaftswettkämpfe, wir sprachen jetzt über Borussia, über die Nationalmannschaft, sondern in vielen Fällen verdient man ja als Profi-Tischtennisspieler sein Geld auch im Einzel. Und ihr seid in der ganzen Welt unterwegs, bei Welt- und Europameisterschaften ist das klar, bei Olympia steht jetzt dieses Jahr wieder an, aber auch bei hochdotierten internationalen Turnieren, WTT oder ITTF-Serien, die da gespielt werden. Einfach mal vorab die Frage, was spielst du denn lieber, in der Mannschaft oder für dich im Einzel?
Also, es ist natürlich, Tischtennis ist am Ende immer ein Einzelsport. Man steht ja alleine oder auch dann im Doppel zusammen am Tisch. Aber selbst in der Mannschaft spielt man ja sein Einzel. Das ist ja was ganz anderes wie jetzt eine Teamsportart wie Fußball oder Handball oder Basketball, wo man nicht alleine spielen kann. Ich persönlich fühle mich immer sehr, sehr wohl bei Teamwettkämpfen. Ich mag das sehr, wenn man ja mit Teammitgliedern zusammen um ein Ziel kämpft und sich dann gegenseitig pusht und da auch gegenseitig hilft. Das macht mir immer mehr Spaß, auf jeden Fall. Da habe ich auch mehr Freude dran, wenn ich dann zusammen Titel gewinne oder zusammen Titel feiern kann. Aber am Ende ist Tischtennis auch viel Einzelsport. Man muss auch, ja, bei vielerlei Sachen, ich glaube, mein größter oder nicht glaube, sondern mein größter Erfolg war der Europameistertitel im Einzel bislang. Und den habe ich alleine, also alleine gewonnen, nicht als in der Mannschaft, sondern alleine als Einzelspieler. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man dann beides kann. Und ich habe mir da selber gesagt, ich glaube, wenn man selber ein guter Einzelspieler ist und dann auch hoffentlich die Punkte gewinnt und die Punkte holt, dann hilft man in der Mannschaft auch. Und das ist dann äquivalent, genauso wie wenn man ein guter Mannschaftsspieler oder ein guter Einzelspieler ist.
Ja, schönes Bild, schöne Zusammensetzung. Nun geht es dabei natürlich auch um finanzielle und auch Imagefaktoren. Da spielt natürlich wahrscheinlich so ein Einzeltitel auch eine größere Rolle. Das wirst du erlebt haben, als du dann auf einmal Europameister warst, dass das natürlich am Ende noch eine größere Strahlkraft hat als vielleicht die Nummer 4 in dem Team, das irgendwo Gold gewonnen hat. Oder würdest du das anders sehen?
Es ist natürlich, ich glaube, die persönliche Leistung ist natürlich immer größer im Einzelwettbewerb, weil man, wie schon gesagt, so 100% selbst, also mit dem ganzen Team drumherum, natürlich das Spiel oder den Titel gewonnen hat. Aber die Mannschaftserfolge und die Mannschaftstitel, auch wenn man nicht gespielt hat oder auf der Bank, die sind genauso wichtig und, sorry, die sind auch genauso schön, weil selbst wenn man nicht gespielt hat, hat man ja einen gewissen Part, den man nicht unterschätzen darf. Man muss die Mannschaft supporten, man muss die Mannschaft einspielen, vorbereiten. Man zieht mit und es ist auch einfach wichtig, dass man auch Spieler hat, auf die man sich im Notfall verlassen kann, die sagen, hey, ich kann auch spielen, alles gut, und das gehört dann alles dazu. Und dementsprechend sind natürlich Einzeltitel oder ja Erfolge größer medial und alles einzustufen, aber der Mannschaftserfolg, der darf auch nicht zu kurz fallen, weil das ist auch etwas, woran ich mich persönlich auch immer sehr, sehr gerne daran erinnere, weil, wie schon gesagt, zusammen einen Titel zu gewinnen und zusammen einen Titel zu feiern, ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis.
Ja, ja. Nun, ich habe es gerade angedeutet, geht es ja auch um Finanzielles. Da ist sicherlich die Notwendigkeit dieser Einzelserien, die weltweit gespielt werden, für euch auch eine ganz, ganz entscheidende Einnahmequelle. Richtig?
Absolut. Also aktuell sind wir, glaube ich, die Spieler sind, glaube ich, aktuell nicht ganz zufrieden mit den Preisgeldern, die man international gewinnen kann. Die sind auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Da verkaufen wir uns, muss man einfach sagen, für die Leistungen und auch für die Performance, die wir bringen, einfach unter Wert. Da verdienen wir nicht gut genug, und das weiß der Weltverband auch, und die versuchen daran zu arbeiten, aber die Leidtragenden am Ende sind die Spieler, weil die Leistungen, die wir teilweise erbringen müssen, natürlich ist es immer einfach gesagt, im Sport Geld zu verdienen, aber es ist, wenn man natürlich sehr, sehr gut spielt, verdient man auch sehr, sehr viel Geld, aber die hinteren Reihen verdienen nicht so viel Geld, und selbst die Leute, die sehr, sehr gut spielen, verdienen meiner Meinung nach auch nicht das, was ihrem Niveau oder ihrer Leistung angepasst ist, und auch erst recht nicht, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, aber da kommt da immer ein Teufelsküche, deswegen sollte man diesen Vergleich auch am besten lassen von vornherein.
Ja, dann machen wir das auch nicht, aber vielleicht um trotzdem noch mal konkreter zu werden, auch, wir wollen jetzt nicht über Gehälter reden, aber was gewinnt man denn, wenn man jetzt auf einer ITTF-Tour oder auf einer Pro-Tour den Titel in Asien gewinnt, und über was für Preisgelder reden wir da?
Also man muss grundsätzlich sagen, zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt ein Star, also bei uns gibt es verschiedene Kategorien der Turniere, wie im Tennis jetzt auch gemacht. Wenn jetzt uns die unterste Kategorie, die nennt sich FIDA, dann gibt es einen Contender, dann gibt es einen Star-Contender, und dann geht es eigentlich los in die Top-Turniere mit Champions und Grand Smash. Das ist eigentlich so ein bisschen die Hierarchie. Ja. Und beim Grand Smash kann man am meisten Geld verdienen, also gewinnen. Wenn man Erster wird, kriegt man 100.000. Und beim Champions, wenn man Erster wird, kriegt man 60.000. Und das ist nämlich das Problem bei uns, zum Beispiel beim Star Contender, was auch mittlerweile von allen Topspielern besetzt wird, genauso wie in Champions oder wie in Grand Smash, kriegst du als Liga nur 10.000. Das heißt, du kriegst nicht mal ein Zehntel von dem, was du bekommst, wenn du einen Grand Smash gewinnst, und die Konkurrenz ist genau gleich stark. Das heißt, du spielst gegen die, du musst die gleiche Performance bringen, aber wirst nur ein Zehntel davon bezahlt. Und auch jetzt gab es immer wieder Beispiele, dass Turnierpreisgelder im Gesamten gekürzt worden sind. Am Anfang hieß es, dass 1 Million Preisgeld ausgeschrieben wird, und dann wurde es immer weiter reduziert, dass man am Ende auf 300.000 landet. Also das ist ja wirklich ein richtig großer Schritt nach unten, und ich glaube, das sind einfach Sachen, die uns Spieler dann ja stört, natürlich auch nervt und auch sichtbar oder auch bemerkbar macht. Klar. Aber wie schon gesagt, der Weltverband arbeitet daran. Das ist natürlich auch alles ein Prozess, und wir hoffen und wir glauben auch, dass es sich auf jeden Fall bessern wird und dass wir dann hoffentlich bald richtig oder da hinkommen, wo der Weltverband uns sehen will.
Ja, ja. Vor dem Hintergrund muss man auch noch dazu sagen, dass es ja auch immer terminlich eine riesen Herausforderung ist. Ihr habt eure Ligaspiele, auch noch Champions League, Pokal, was es alles so gibt in Deutschland, und dann die Reisen quer durch die Welt. Das so übereinander zu bringen, ist wahrscheinlich nicht so einfach, und man stellt sich sofort die Frage, wie lange kann man das machen? Also wie lange kann man diesen Aufwand fahren?
Ja, es ist der Aufwand, wenn man es so nennen kann, ist echt, echt unfassbar hart. Ich will mich jetzt auf gar keinen Fall beschweren, weil es natürlich immer noch mein absoluter Traumberuf ist. Aber die Phasen aktuell, die wir Spieler durchgehen, sind vor allem Olympia auch sehr, sehr hart. Wie einfach nur ein kurzes Beispiel zu nennen. Ich war jetzt 10 Tage oder 12 Tage in Korea, bin 10 Tage in Deutschland, dann bin ich wieder 10 Tage in Singapur, dann bin ich wieder 10 Tage in Deutschland, dann bin ich wieder 5 Tage in Korea. Dann bin ich wieder 10 Tage in Deutschland, dann fliege ich wieder nach Macau für 5 Tage. Also ich bin innerhalb von 5 oder 6 Wochen bin ich 4-mal in Asien und bin eigentlich in keiner Zeitzone so richtig drin, aber muss auch irgendwie doch in beiden drin sein, und es ist natürlich für den Körper unfassbar anstrengend, aber auch vor allem für den Kopf dann sehr, sehr kräftezehrend und das vor allem im Olympia-Jahr, wo man sich eigentlich gut vorbereiten muss. Ja.
Und dann noch zwischen den Kontinenten im Sport-Podcast-Einwurf. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dann super.
Ja.
Werfen wir doch jetzt nochmal einen Blick auch nach vorne. Also du hast es angesprochen, du bist Europameister. Ich habe es angesprochen. Ich finde es übrigens großartig. Also das ist ja so ein Europameistertitel. Ich glaube, mit dem hast du nicht gerechnet, mit dem haben auch einige Experten nicht gerechnet. Das muss man, glaube ich, so sagen, oder?
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Ich war natürlich damals in München, war ich auch schon die Nummer 4 in Europa, also jetzt auch nicht ganz weit weg von den Favoritenkreisen. Aber das war damals auch meine allererste Einzel-EM-Teilnahme und das gab es definitiv schon nicht, dass irgendeiner bei der ersten EM-Teilnahme im Einzel dann direkt den Titel gewinnt. Und ich glaube, für mich, ich habe mir schon gedacht, ich hatte auch eine sehr gute Phase zu dem Moment, da habe ich gesagt, okay, ich kann hier weit kommen, ich kann hier vielleicht gut spielen, aber ich kann, also es ist möglich, aber es muss nicht sein. Es kann auch ganz schnell in andere Richtungen gehen und dementsprechend hatte ich da auch nicht so viele Erwartungen oder Hoffnungen oder was auch immer, habe da einfach gespielt und ich glaube, wie du es auch richtig gesagt hast, ich glaube, die meisten Experten hätten mich auch nicht, vielleicht hatten die mich auf dem Schirm, aber so richtig dran geglaubt, hätten sie am Ende auch nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnserfolg gewesen.
Du hast es durchgezogen, großartig. Wenn wir jetzt mal auf die nächsten Veranstaltungen schauen, Olympia in diesem Jahr, es gibt ja auch immer noch dann EM und WM, ähnlich gerankt, aber Olympia ist ja schon auch was Besonderes, auch in Europa, in Paris. Wie sind deine Ziele, deine Erwartungen an diese Turniere, die jetzt da anstehen?
Also jetzt vor Olympia oder bei Olympia selbst?
Sowohl als auch, also natürlich auch ein bisschen in der Vorbereitung darauf, aber Olympia selbst, ich habe es angesprochen, steht ja für sich eigentlich. Jedes olympische Erlebnis, wenn man da eine Medaille holt, ich glaube, das steht dann auch nochmal in einem Extraschränkchen. So habe ich es zumindest von vielen Profis erlebt. Wie ist das bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der ultimative Kindheitstraum, bei Olympia ja auch eine Medaille zu erspielen. Natürlich ist Olympia da sehr, sehr weit oben bei uns Spielern im Tischtennis, muss man auch einfach sagen, ist der größte Wettbewerb, den wir haben, der größte Wettkampf. Und natürlich der wichtigste auch in dem Fall. Die ganzen Turniere, die wir jetzt spielen oder die Vorbereitung oder der ganze olympische Zyklus geht ja darauf hinaus, dann bei Olympia dann gut zu spielen und gut zu performen. Jetzt geht es natürlich darum, bei den Turnieren vorher, natürlich ist eine WM und eine EM oder auch der World Cup, die sind an sich einfach auch so prestigeträchtig und einfach wichtig. Mhm. Aber da geht es auch vor allem darum, jetzt bei den anderen Turnieren Punkte zu sammeln, wichtige Weltranglistenpunkte für gewisse Setzungen oder für Positionen, die man dann vielleicht hat bei Olympia, die einem vielleicht eine bessere Auslosung besorgen können. Da geht es dann auch um solche Dinge, als auch natürlich sich stetig weiterzuentwickeln. Man muss oder man kann ja auch nur viele Sachen lernen, die man im Wettkampf dann spielt oder unter Druck dann bestehen muss. Und ich glaube, das sind auch auf jeden Fall wichtige Aspekte, die jetzt auch für Olympia einfach wichtig sind.
Und am Ende, ich meine Nummer 10 der Welt, das ist natürlich schon so, dass man da zum erweiterten Kreis derjenigen gehört, die dann auch oben auf dem Treppchen landen oder vielleicht auch ganz oben. Nun haben die Chinesen natürlich schon noch eine Vormachtstellung oder die Asiaten insgesamt. Es gibt ja nicht nur Chinesen an der Stelle, aber wie schätzt du es ein? Ist die Zeit günstig, vielleicht als Europäer da auch durchzustechen und möglicherweise auch auf dem Treppchen zu landen in Paris?
Also da müssen wir auch erstmal noch überhaupt nominieren. Das ist ja auch noch intern noch gar nicht geschehen, im Verband intern. Und natürlich ist es ja jeder liebäugelt damit, natürlich eine Medaille zu gewinnen bei Olympia oder vielleicht natürlich Olympiasieger zu werden. Aber da muss man auch einfach realistisch bleiben. Im Moment sind die Chinesen immer noch die dominierende Nation. Die haben jetzt wieder den Weltmeistertitel gewonnen. Die stellen immer noch oder werden wieder die Nummer 1 und Nummer 2 der Welt stellen für Olympia. Und das ist natürlich eine Riesenhürde, die jede andere Nation, jetzt nicht nur die europäische Nation, sondern auch die asiatischen anderen Nationen meistern müssen. Aber natürlich ist, und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, ist Tischtennis auch Sport und da ist alles möglich. Und da wird auch bei Olympia jeder alles geben, um das zu erreichen. Deswegen, ja, wieso nicht? Die Zeit ist immer günstig. Ich glaube, man muss einfach nur die Chancen oder den Moment nutzen, wenn man sie dann vor sich liegen hat oder wenn die Chance da ist.
Ich möchte nochmal eins zitieren, was du gesagt hast, als es jetzt um die Mannschafts-WM ging. Da seid ihr Fünfter geworden in Busan in Südkorea und du sagst, damit bist du nicht zufrieden gewesen. Was muss bei Olympia passieren? Wir setzen jetzt mal voraus, dass du nominiert wirst, damit du zufrieden bist.
Natürlich war das eine Enttäuschung zu uns bei der WM, im Viertelfinale ausgeschieden zu sein. Aber das haben wir alles auch sehr nüchtern betrachtet. Aber wir wissen, Taiwan ist eine Bombennation. Die kann man immer wieder verlieren. Wir haben mit Lin Yunyu den absoluten Weltklasse-Mann, der eigentlich, ja, würde ich nach meiner persönlichen Meinung sagen, der nach den Chinesen der beste Nicht-Chinese ist. Und ich glaube, bei Olympia, wir müssen gar nicht so viel verändern. Die WM liegt natürlich ergebnistechnisch schlecht. Wenn man das immer schwarz-weiß vergleicht, dann ist das ganz einfach. Aber man muss sehen, die Entwicklung und auch die Form der Spieler oder auch die Spiele, die wir verloren haben, die waren alle gut, die waren alle auf dem richtigen Weg. Und wir wurden da jetzt, auch wenn das Ergebnis 0-3 war, am Ende wurden wir da keineswegs abgeschlachtet. Die ersten zwei Spiele haben Dima und ich beide mit 2 Punkten verloren. Ich glaube, wenn wir eins oder wenn wir sogar beide davon holen, sind wir gar nicht so weit weg vom 3-0 Erfolg. Mhm. Und das ist auch die Kunst der Sache, dass im Tischtennis halt oft nur ein Ball entscheiden kann. Und da müssen wir bei Olympia einfach noch schärfer, noch konzentrierter und noch fokussierter sein, um diesen hoffentlich einen entscheidenden Ball dann gewinnen zu können, weil es wird nicht so sein, dass wir da durchspazieren, das wird es auch nicht für China sein, da muss um jeden Ball gekämpft werden und das ist dann das Wichtigste, ja.
Ja, wenn wir über das Kämpfen sprechen, dann macht das einer ja schon seit Jahrzehnten vorbildlich, das ist Timo Boll. Du hast ihn vorhin als Zugpferd auch bei euch in der Mannschaft beschrieben. Wie sieht das aus? Gibt es das Potenzial, dass du in die Fußstapfen von Timo treten kannst? Ist das ein Ziel auch, das du hast, dass er diese Fußstapfen sozusagen irgendwann ja mal hinterlassen wird, weil irgendwann wird er aufhören, dann wird er nicht mehr spielen, zumindest nicht mehr national und international auf dem Niveau. Kann das ein Ziel sein oder ist das eigentlich nicht erreichbar?
Das ist natürlich Timo Boll, die Fußspuren, die Timo Boll oder Timo hinterlassen wird, die sind natürlich gigantisch und ich glaube, die wird auch niemand jemals füllen können, was Timo für den Sport, für Tischtennis Deutschland erreicht hat und gemacht hat auch. Aber natürlich ist es für uns Sportler, natürlich jeder hat seine eigene Karriere, jeder geht seinen eigenen Weg, das Maximum aus sich rauszuholen und dann seine eigene Karriere zu formen. Ich glaube, da muss man auch Dima nennen, auf jeden Fall, der einfach der Rekord-Olympia-Medaillenträger ist, auch mit 2 Bronzemedaillen im Einzel natürlich ein absolutes Idol für uns alle, für alle Tischtennisspieler weltweit. Und da geht es ja nicht darum, ob jemand die Fußstapfen von irgendjemandem erfüllen kann oder nicht. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen, seine eigene Karriere durchziehen und dann versuchen auch, ja, in dem Fall für Tischtennis weltweit als auch für Deutschland den Sport voranzubringen und auch, ja, populär oder schön zu machen, attraktiv. Und ich glaube, da tragen wir alle unseren Part dazu bei. Und es ist dann in dem Fall, um die Frage nochmal zu beantworten, relativ schwierig, diese Fußstapfen von Timo zu füllen.
Ja, verstehe. Ja, jetzt sprechen wir gerade so über Ziele und was so in Zukunft kommt. Gucken wir nochmal auf die persönliche Seite. Gibt es da Dinge, die du für dich so in Anspruch nimmst, die du heute schon formulieren kannst, auch wenn sie vielleicht noch nicht jetzt in naher Zukunft umgesetzt werden, was du dir so vorgenommen hast? Also zum einen hören wir ja auch immer wieder, wenn man so Spitzensportler ist, und du hast das gerade wunderbar beschrieben, wie viel du unterwegs bist, dass da dann im Prinzip Familie oft zu kurz kommt. Ist das aber ein Ziel von dir? Möchtest du das zumindest in deiner Planung irgendwie auch mitdenken? Oder gibt es andere Dinge, die du dir persönlich vorgenommen hast, jetzt vielleicht auch mal über den Leistungssport hinaus?
Ja, ich glaube schon, dass ich verschiedene Ideen oder, also ich glaube nicht, sondern ich weiß, ich habe verschiedene Ideen. Natürlich ist Tischtennis ein gigantischer Part meines Lebens und wird es auch immer bleiben. Aber ich habe natürlich auch ein Leben außerhalb vom Tischtennis und ich möchte auf jeden Fall, wenn die Zeit es erlaubt, wenn die Phasen, die Turniere auch vor allem in Olympia vorbei ist, dann wieder mehr Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbringen, auch mal vielleicht ein bisschen länger entspannen, als ich jetzt die Jahre oder die Monate machen kann. Aber wie schon gesagt, ich habe sehr, sehr viel Leidenschaft für den Sport, für Tischtennis und ich, für mich jetzt nicht irgendwie Zwang oder irgendwas, ich spiele das sehr, sehr gerne und das ist für mich immer ein Privileg, auch wenn ich viel Tischtennis spielen kann, natürlich alles in dem richtigen Maß, aber und ich glaube auch, wenn die Zeit dann auch irgendwann reif ist, werde ich auch viele andere Projekte dann angehen können. Die sind jetzt noch alle in Vision oder in Bearbeitung und da ist noch keine standfest. Aber da gibt es auf jeden Fall auch Dinge, die ich dann auch mit Tischtennis, aber auch in einer anderen Art und Weise gerne machen würde.
Ja, ja. Ja, sehr nachvollziehbar. Und man kann das ja auch so sagen, du bist, glaube ich, im besten Titelalter, ne, so für den Tischtennissport, oder?
Ja, also ich glaube, 27 aktuell ist auf jeden Fall kein schlechtes Alter, aber ich persönlich, meine persönliche Meinung zum Sport allgemein, jetzt außer jetzt in extrem athletischen Sportarten, wie jetzt vielleicht jetzt schon im Fußball oder ja, bei anderen Sportarten, aber ich glaube jetzt in so einer Sportart wie Tischtennis, wo es die Sportart an sich sehr, sehr technisch ist und auch sehr, sehr mental anstrengend und fordernd, würde ich sogar fast eher sagen, dass die Prime vor allem für uns Europäer eher nach den 30ern liegt. Also jetzt nicht Ende 30, aber den Anfang 30ern, weil man da eigentlich die beste Portion Erfahrung hat, als auch die beste Portion technisches Wissen, als auch technisches Know-how und auch Skill, um da dann nochmal weiterspielen zu können. Weil bei uns ist es nicht so entscheidend, natürlich auch wichtig, der stärkste oder schnellste Spieler zu sein. Aber es ist auch sehr wichtig, technisch sehr avisierter und sehr starker Spieler zu sein, einfach mental. Also kann ich mir vorstellen, klar, 27 ist immer noch ein Top-Alter, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Jahre später es auch noch auf jeden Fall besser sein, noch besser sein wird.
Also ich habe genau zugehört und ich bin mir sicher, wir werden noch einiges von Dankyou hören. Nicht nur als Europameister. Das ist eine schöne Perspektive, die du da auch gemacht hast. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Wir sind jetzt schon über 40 Minuten hier am
Oh.
Sprechen. Es ist sehr kurzweilig und wir spielen immer ein kleines Spielchen auch. Und das
Okay.
nennt sich entweder oder, ganz einfach und ganz kurz und knapp. Entweder oder heißt es zum einen bei der Frage Wintersport oder Wassersport?
Wintersport oder Wassersport? Ich habe jetzt viele Freunde von meiner Bundeswehrzeit im Wintersport kennengelernt dürfen, deswegen muss ich auf jeden Fall Wintersport sagen.
Okay, alles klar. Dann hast du ja schon gesagt, wohnst du in Düsseldorf, da müssen wir natürlich auch fragen, Altbier oder Wein?
Ich trinke allgemein sehr, sehr wenig Alkohol, muss ich natürlich auch sagen, aber es stimmt auch so.
Hm.
Aber wenn ich auch, sorry für alle Düsseldorfer, ich muss da leider auf Wein gehen.
Ja, kann man gut nachvollziehen. Gibt ja auch ein schönes Glas Rot oder Weißwein, was ist da lieber auf dem Tisch?
Ich habe tatsächlich bislang eigentlich eher immer nur Rot, also kann ich über Weißwein wenig sagen, also muss ich Rot sagen.
Super. Ja, und letzte Frage. Mit Manager Andreas Preuß oder mit Helene Fischer in den Sommerurlaub fahren?
Dann würde ich glaube, mit Enno kann man eine sehr, sehr gute Zeit haben. Also würde ich auf jeden Fall Andreas Preuß
Alles klar, das würde er gerne.
nehmen.
Sorry, Helene. Ja, zum Abschluss wollen wir natürlich auch noch ein bisschen über den Tischtennis-Tellerrand hinaus gucken und so deine Entspannung und deine freie Zeit nochmal kurz beleuchten. Ich hatte schon angedeutet, du interessierst dich für ja, japanische Zeichentrickfilme und Serien, woher kommt das?
Ja, ich glaube, das kam ein bisschen, ich glaube, da gibt es viele in meiner Generation, die damals dann ja, Fernsehen geguckt haben und da lief im deutschen Fernsehen auch viel, ja, japanische Anime, nennt sich das, das ist so quasi der japanische Cartoon, also halt Anime. Und da habe ich damals schon, ja, immer sehr, sehr gerne geguckt, nach dem Kindergarten, nach der Grundschule, nach der Schule. Und bin dem verbunden geblieben. Da habe ich auch noch einen sehr guten Freund kennengelernt, eben auf dem Gymnasium, der auch eine große Leidenschaft oder auch sehr, sehr gerne geguckt hat. Und dann haben wir uns da gegenseitig noch ausgetauscht. Das hat natürlich nochmal bestärkt. Und seitdem schaue ich es immer noch weiterhin gerne. Da kann ich sehr gut entspannen mit, habe da sehr viel Spaß dran. Und ich glaube auch, das ist allgemein mittlerweile sehr, sehr deutlich populärer geworden. Ich glaube, Julian Brandt, der schaut auch viel One Piece oder auch allgemein viel Anime, wie es in Interviews immer gibt. Deswegen ist es auf jeden Fall ja kein Geheimtipp mehr, sondern fast schon, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Mir fällt das Wort gerade nicht weiter, aber es ist fast schon wie das, was
Trend auf
jeder
jeden
macht.
Fall, massentauglich.
Ja, genau.
Pokémon ist ja auch eigentlich ein Anime, ne? Also ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber so Pokémon Go gab es immer auch so Kampagnen in Deutschland oder so Events, ne?
Absolut. Pokémon ist auch ein Anime, genau. Und das habe ich ja natürlich auch gespielt als Kind. Oder nicht nur ich glaube viele, viele andere auch. Und da absoluter Hit. Also das kennt auch jeder. Ja.
Ja, jetzt sprichst du Julian Brandt an, müssen wir natürlich nochmal fragen, gibt es einen Bundesliga-Verein, dem du besonders nahe stehst? Ist es Julian Brandt und die Borussia aus Düsseldorf oder hast du andere Vorlieben? Aus Dortmund, nicht aus Düsseldorf, aus Dortmund.
Fußball, ich schaue sehr, sehr, sehr gerne Fußball, müsste aber jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe einen Verein, den ich mehr supporte als alle anderen. Ich schaue gerne Weltklasse Fußball, aber ich habe jetzt keinen wirklichen Verein, den ich jetzt tatkräftig supporte. Aber ich genieße den Sport sehr und natürlich verfolge ich auch die Nationalmannschaft an, wenn es zur EM oder zur WM geht. Und Ja, aber so einen richtigen Verein habe ich da leider nicht.
Sehr, sehr diplomatisch. Und ich habe es vorhin bei der Einladung ja schon gesagt, du hast einen Tennisspieler, den du so als Vorbild auch auserkoren hast, den Wawrinka, den Schweizer. Woher kommt das?
Ich bin allgemein ein sehr, sehr großer Tennisliebhaber. Schaue, also muss ich auch auf jeden Fall sagen, Tennis ist meine Lieblingssportart nach dem Tischtennis. Die verfolge ich auch immer am meisten. Ich versuche eigentlich viele oder die meisten Grand Slams auch zu gucken, wenn ich kann, natürlich, wenn es die Zeit hergibt. Und dementsprechend fand ich Wawrinka damals immer super als Spieler, als auch vom Auftreten auf dem Platz. Aber das mit Stan Wawrinka ist jetzt nicht veraltet, aber ich schaue auch extrem gerne Djokovic oder auch Nadal zu. Ich meine, Federer sowieso auch. Das sind natürlich jetzt die klassischen Namen, die jeder sagt. Aber ich glaube einfach die Sachen, die sie auf dem Platz zeigen, auch Nadal sein Kampfgeist oder die mentale Stärke von Djokovic, die sind einfach Sachen, da kann ich mir auch viele Sachen noch abschauen und da kann auch vieles von denen lernen und es inspiriert mich auch immer weiter zu sehen, wie die über ihre Grenzen gehen und das ist einfach für mich halt das Geile daran, ja.
Ja, und du hast selber gesagt, dass du auch gerne Musik als Interesse hast. Im Sinne von hören oder machst du auch Musik?
Ich würde gerne Musik machen, aber da ist mein Know-how viel zu schlecht und das wird auch für immer so bleiben. Aber ich höre gerne viel Musik, ja. Vor allem auf Reisen höre ich sehr viel Musik, ja.
Alles klar. Ja, dann jetzt fällt es mir fast schwer, das Gespräch hier so langsam dem Ende entgegenzubringen, weil es so viele interessante Themen gab und du hast nicht nur mich, sondern auch die Hörerinnen und Hörer mitgenommen auf diese Tischtennisreise durch dein Leben und durch deinen Erfolg. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle und auch, ich fand, sehr inhaltlich starke Gespräch und freue mich, das zu verfolgen. Wir werden natürlich über die 30er dann hoffentlich auch demnächst mal wieder reden, also das heißt demnächst, wenn es soweit ist. Und wünsche dir vor allen Dingen immer ja den Besten am Balleimer und immer einen Punkt mehr als den anderen. Ne? Also es ist ja klar. Also vielen, vielen Dank. Das hat riesen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank von meiner Seite auch. Super Gespräch. Danke für die Einladung und ja, ein Punkt mehr als der Gegner wäre immer gut, ja.
Alles klar. Bis bald dann. Ciao, ciao.
Ja, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.